Frau Utz, vielen Dank für die freundliche Einführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, bei Ihnen zu sein und bin sehr gerne gekommen. Einerseits wegen der Brücke über die Grüne Akademie und dann auch wegen der Thematik. Ich freue mich, dass Sie an einem Samstagnachmittag sich hier mit so schwerwiegenden Fragen beschäftigen. Und ja, werde versuchen, eine Art Vision zu entwickeln. Das ist relativ schwierig, denn wir haben ja irgendwo die komplizierte Wechselwirkung zwischen einer lokalen Ebene und einer globalen Problematik. Ich habe jetzt verstanden, diese Konferenz ist sehr stark von dem Typ, dass viele hier sind, die im weitesten Sinne zu den Grünen gehören und die sich alle miteinander freuen, was die Grünen jetzt eine starke Kraft auf der Ebene der Kommunen sind und immer stärker werden. Wobei natürlich die Frage zum Schluss immer ist, wie bringen wir denn die Kraft auf die Straße? So jetzt in der Terminologie der Rennfahrer. Wie machen wir was aus unserer Kraft und was wollen wir denn daraus machen? Im Besonderen in der Welt, in der wir leben. Nun, ich schicke mal vorweg, ich habe ja fast keine Zeit. Deshalb kann ich auch ruhig sehr großzügig damit umgehen. Wäre so ohnehin fast keine. Ich muss also sehr holzschnittartig Dinge tun und ich beschäftige mich die erste Hälfte mit der globalen Ebene und die zweite Hälfte mit der kommunalen Ebene, also mit dieser Spannbreite zwischen global denken, regional handeln. Die globale Situation ist unser wirkliches Problem, unser Hauptproblem. Und Sie haben das diskutiert hier mindestens bezüglich der Themen Klima und Finanzen. Und diese Themen hauen überall rein. Sie sind aber nur begrenzt unter unserer Kontrolle. Es sind Themen auf der Ebene des Globus. Und dieser Globus ist dadurch gekennzeichnet, dass wir vor 45 Jahren 3 Milliarden Menschen waren und jetzt sind wir 7 Milliarden. Und bis zum Jahr 2050 sind wir 10 Milliarden und es kommen noch 3 Milliarden dazu. Und alleine was dazu kommt, ist so 6-7 Mal die EU. Wenn man ein Demokrat ist und stellt sich vor, dass wir irgendwann weltdemokratisch abstimmen, dann sind allein die, die dazukommen, 6-mal so viele wie wir. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht zur Abstimmung. Das heißt, insbesondere jemand, der demokratisch orientiert ist, hat eine ziemlich problematische Situation, wenn er über den Globus nachdenkt, weil wir, die wir die Reichen sind, haben fast keine Stimmen und die anderen würden gerne von uns umverteilen. Aber die Frage ist, ob wir das mitmachen würden und zweitens, ob es helfen würde. In Bezug auf das Klima heißt es, selbst wenn Europa in die Steinzeit geht und keine einzige CO2-Emission mehr tätigt, ist das vollkommen irrelevant, wenn die jetzt laufenden Prozesse in China und Indien sich fortsetzen. Und das ist auch der tiefere Grund, warum wir uns, die wir jetzt bei etwa 30 Milliarden Tonnen CO2 aus fossilen Energiequellen pro Jahr sind, im Moment in Richtung 60.000 Milliarden entwickeln, obwohl alle auf UN-Ebene erklären, wir müssten runter auf 10. Also wir haben im Moment eine Diskrepanz zwischen Ankündigung und tatsächlicher Realität von Faktor 6. Was kann man da tun? Kann man da irgendwas lösen hier? Ja, man kann jedenfalls nichts lösen in der Vorstellung, wir lösen das Problem hier. Weil noch einmal, wir sind so irrelevant, dass selbst wenn wir in die Steinzeit gehen, hat es keinen Effekt, wenn wir die anderen nicht dazu bringen, dasselbe zu tun, was wir sagen, was man tun sollte. Also eine vernünftige Strategie muss von der Art sein, dass wir als Vorbild wirken, als Vorbild im eigenen Interesse, aber gleichzeitig die Motivationshebel erzeugen, die die anderen mitnehmen. Bei Finanzen ist die Lage ähnlich. Wir sind durch das globale Finanzsystem ausgeplündert worden in einer Weise, die ist himmelschreiend. Da haben sich Leute mit Boni versorgt in der Größenordnung von 100 Millionen Boni für eine Person pro Jahr und das im Wesentlichen steuerfrei. Und dann reden wir über kommunale Projekte in einem Kindergarten für 5.000 Euro und wir kratzen irgendwo und wir kämpfen und wir argumentieren für 5.000 Euro und die anderen schieben sich 100 Millionen auf ihr Konto und damit beeinflussen sie anschließend einen politischen Prozess. Und die Sache war so toll ausgefeilt, dass wir, um uns zu retten, die retten mussten, die uns ausgeplündert haben. Und wir konnten uns nur retten, indem wir uns noch mehr bei denen verschulden, die wir jetzt retten. Und damit wir einigermaßen preiswert an die Kredite kommen, können wir nicht mal richtig regulieren, weil sonst gibt es keine preiswerten Kredite mehr. Das heißt aber, sie plündern uns die nächste Runde. Und da können wir dann darüber reden, wie wichtig Bildung ist. Wenn es uns nicht gelingt, an dieser Mechanik etwas zu ändern, greift irgendwann die Mechanik des Haushaltsrechts. Bei uns sind jetzt die Hälfte der deutschen Kommunen bereits unter Aufsicht der höheren politischen Ebene. Und wir werden irgendwann erleben, dass Bundesländer unter Aufsicht des Bundes kommen. Und auf der EU-Ebene haben wir gerade vorbereitet, dass Euro-Staaten unter die Aufsicht der Euro-Ebene kommen. Und zum Schluss werden diese Staaten, diese Regionen kommen unter Aufsicht des IWF. Weil die Frage ist nur, wer kommt nach dem IWF? Wahrscheinlich das US-Militär. Ja, man muss sich nur überlegen, was das praktisch heißt. Weil das sind Mechanismen, mit denen wird am Ende des Tages durchgesetzt, dass in Schulen gekürzt wird. Und damit wird durchgesetzt, dass es Projekte für erneuerbare Energie nicht gibt. Und damit wird durchgesetzt, dass die Infrastruktur nicht modernisiert wird, weil die Mechanik des Haushaltsrechts gar nichts anderes zulässt. Es sei denn, man ändert die Mechanik. Und die Kernfrage, die hier irgendwann zu adressieren ist, ist, wer wird eigentlich die Entschuldung bezahlen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Entschuldung wird vom Normalbürger bezahlt. Dann marschieren wir in eine Zweiklassengesellschaft vom brasilianischen Typ. Oder es gelingt der großen Mehrheit der Bevölkerung der OECD-Staaten und letztlich der großen Mehrheit der Weltbevölkerung, die Leute in Besteuerung zu zwingen, die mit den größten Volumina an Geld globale Prozesse steuern und dabei im Wesentlichen steuerfrei operieren. Also die Position des Club of Rome ist da glasklar, genauso wie die Position des Ökosozialen Forums Europa. Die wichtigste Aufgabe, die ansteht, ist die Besteuerung der globalen Prozesse. Und damit Sie ein Gefühl für die Größenordnung bekommen, vor der Krise kontrollierten die 20 größten Fonds Assets für 40.000 Milliarden Dollar. Das ist 2/3 der Jahreswirtschaftsleistung. Also nochmal, 20 Fonds, 40.000 Milliarden. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt liegt so bei 2,5 bis 3.000 Milliarden. Wir reden über 40.000. Nach der Krise kontrollieren 5 Fonds 70.000 Milliarden. Das heißt, die Krise hatte vor allen Dingen den Effekt einer gigantischen Vermögenskonzentration auf Seiten der Gewinner der Krise zu Lasten der Verlierer. Miteinander sind wir alle die Verlierer. Also die Debatte, die im Moment läuft über die Finanztransaktionssteuer, und die muss man ausweiten auf jede Art von Geldgenerierung, jede Art von Kreditgenerierung, ist die entscheidende Debatte. Denn wenn es gelingt, diesen Sektor auch nur mit 1% zusätzlich in seinen Renditen zu besteuern, können wir allein davon die gesamte Entschuldung bezahlen. Wenn wir die Entschuldung bezahlen über die Mechanik der Haushalte, werden wir am Ende des Tages die Hälfte unserer Steuereinnahmen gleich weiterschicken an die Leute, denen wir so viel schulden. Und wir schulden ihnen nur so viel, weil sie keine Steuern bezahlt haben und wir uns immer anschließend leihen mussten, was sie eigentlich als Steuern hätten zahlen müssen. Deshalb ist ganz wichtig, auch für grüne Politik in den Kommunen, man darf sich nie dahin bringen zu lassen, zu glauben, das Problem sei jetzt unter den Bedingungen, wie sie sind, hier vor Ort in der Mechanik des Status quo Fragen zu lösen, weil man kann sie nicht lösen. Was man tun kann, ist lokal intelligenter operieren als bisher und es immer mit einem globalen Programm verbinden. Und der Schlüssel ist letztlich das globale Programm und nicht die Situation vor Ort. Nur wenn man die globale Frage löst, kann man die Probleme vor Ort lösen. Nun, wir nennen das eine Doppelstrategie. Eine Doppelstrategie besteht darin, dass man sozusagen gleichzeitig global und lokal arbeitet, dass man die Grenzen des Möglichen versteht, die lokal daraus resultieren, dass es global nicht in Ordnung ist, dass man innerhalb der Grenzen so viel Vernünftiges wie möglich tut, aber sehr viel Energie auf das Globale verwendet, weil wenn man das Globale nicht löst, kann man final die lokalen Fragen nicht lösen. Und darüber eine Klarheit im Gehirn herbeizuführen, ist ein ganz wichtiger Punkt und das gilt mindestens für Klima und mindestens für Finanzen, es gilt auch für die Arm-Reich-Thematik und es hat auch viel mit der Bildungsfrage zu tun, die ja hier eine große Rolle spielte. In den Analysen des Ökosozialen Forums ist Bildung das wichtigste Element des sozialen Ausgleichs. Ich selber bin im UNESCO-Generalkomitee für die Bildungsdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005 bis 2014. Aber da haben wir genau denselben Befund. Die Bildung ist natürlich vor allen Dingen auch ein globales Problem. Und es reicht nicht, wenn wir bei uns Bildung haben. Wir müssen für Bildung weltweit sorgen. Das heißt, wir müssen für Bildung hier kämpfen und es immer verbinden mit dem Kampf für Bildung weltweit. Nun, vor diesem Hintergrund dieser Betrachtung nähere ich mich jetzt den Kommunen. Das heißt, wie gesagt, holzschnittartig habe ich jetzt die Hälfte der Zeit für den Globus verwandt. Jetzt kommt die andere Hälfte für die Situation hier. Und ich sage Ihnen ein paar Worte zu den Hintergründen, die wichtig sind für das, was ich zu vermitteln versuche. Ich kümmere mich um ein paar Städte mit, als einer von vielen. Das ist naheliegend, dass ich mich um Ulm kümmere, aber es gibt eine sehr interessante Nachhaltigkeitskonferenz der Stadt München, von der Stadt organisiert. Und ich engagiere mich sehr für München, ist ja eine wunderschöne Stadt, aber auch eine Stadt mit einer interessanten Programmatik. Aber ich unterstütze auch die Züricher, die ein sehr ambitioniertes Programm haben, sehr basisdemokratisch, nämlich die 2000-Watt-Gesellschaft zu realisieren. Man muss allerdings ehrlich dazu sagen, es ist für eine Stadt, die im Zentrum einer Finanzoase liegt und die sich im Wesentlichen mit finanziellen Transaktionen beschäftigt, leichter 2000-Watt-Gesellschaft zu werden, als für jemand, der physische Produktion hat. Und das ist viel, viel leichter als für die Chinesen. Mit anderen Worten, für den Globus heißt es nicht viel, wenn eine Finanzmetropole wie Zürich auf 2000 Watt kommt, mal ganz abgesehen davon, dass in der Schweiz sowieso fast keiner lebt, im Verhältnis zu China. In China sind 1,35 Milliarden Menschen, in der Schweiz haben sie vielleicht 14 Millionen, das fällt gar nicht auf. Sie haben in Indien jedes Jahr so viel dazu, wie in der Schweiz leben. Aber sei es drum, es ist trotzdem gut, dass die Schweizer das versuchen und mindestens können Sie ein Beispiel geben und sehr schön ist, dass Sie das basisdemokratisch entschieden haben. Das heißt, die dortige, also sie heißt Stadtpräsidentin, ja, die Stadtpräsidentin hat dieses auf kommunaler Ebene zur Abstimmung gestellt und hat dafür ungefähr eine 80% Mehrheit bekommen. Das ist sehr stark verankert und es wird sehr viel investiert in erneuerbare Energie, ist ein sehr vernünftiger Ansatz. Man muss aber seine Grenzen verstehen, insbesondere muss man verstehen, dass die Schweiz sehr gut davon lebt, dass sie dafür sorgt, dass die Leute mit den größten Wertschöpfungen am Globus nirgendwo Steuern zahlen, wo sie zahlen müssten. Ja? Also man muss immer dazu sagen, die profitieren von einem interessanten Windfall-Profit. Und wenn Berlin den hätte, könnte Berlin auch viel machen, was Berlin gerne machen würde, aber jetzt nicht machen kann. Also ist der eine Input, Beratung von Städten. Es gibt aber drei weitere Inputs, die hier vielleicht relevant sind. Das ist das Projekt Klimaneutrales Hessen. Wir beraten Hessen in dem Ziel, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein in der Landesverwaltung. Und das betrifft natürlich im Besonderen die Gebäude. Die spielen ja hier thematisch eine große Rolle. Dann berate ich den Deutschen Zentralen Immobilienausschuss ZIA. ZIA steht für 19% der deutschen Wertschöpfung, ist die größte Branche. Und die Real Estate Branche in Deutschland gibt sich gerade einen Nachhaltigkeitscode. Und im Rahmen dieses Nachhaltigkeitscodes spielen Green Buildings eine zentrale Rolle. Jetzt kommt aber die Kehrseite von Green Buildings. Das ist der Verband der Wohnungsbaugenossenschaften. Die haben das Problem, wenn wir zu viel energetische Sanierung betreiben, dann können die ärmeren Bevölkerungsschichten die Miete nicht mehr bezahlen. Also sozusagen der Umweltschutz steht plötzlich in einem harten Kontrast zur sozialen Frage und wir haben ganze Entmietungen von Quartieren als Folge von energetischer Sanierung und zum Schluss sitzen die, Die gut betuchten in den Wohnungen und sind schön energetisch saniert. Und der arme Teil der Bevölkerung sitzt woanders. Und das ist eigentlich etwas, was man auch nicht wollen kann. Man sieht sofort, es gibt eine sehr intime Wechselwirkung zwischen Umweltschutz, Ressourcenschutz und der sozialen Frage. Also Sie müssen diese Inputs als Hintergrund nehmen und dann die Analyse, die wir für den Club of Rome gemacht haben, wie die Zukunft wird. Wir schätzen, dass die Welt mit 15% Wahrscheinlichkeit in einem ökologischen Kollaps enden wird, mit 50% Wahrscheinlichkeit in einer Welt-Zweiklassengesellschaft, die brasilianischen Verhältnisse auf den Globus extendiert, und mit 35% Wahrscheinlichkeit in einer reichen, balancierten Welt, die die europäischen Verhältnisse auf den Globus extendiert. Also die entscheidende Frage ist, sieht der Globus zum Schluss aus wie Europa oder sieht Europa zum Schluss aus wie Brasilien? Und wenn ich das mal ein bisschen mathematisch beschreibe, was das Problem ist, wir haben einen wahnsinnigen Ressourcenverbrauch im Moment durch 1 Milliarde Menschen und es kommen 9 Milliarden dazu. Die Globalisierung egalisiert die Verhältnisse und die Frage ist, lösen wir die Ressourcenprobleme dadurch, dass wir irgendwie intelligent noch 9 Milliarden Menschen reich machen? Oder lösen wir die Ressourcenprobleme dadurch, dass wir 1 Milliarde Menschen arm machen? Wobei 1 Milliarde stimmt nicht, nur 98% davon. Es gibt immer 2%, die organisieren das. Die 2% gibt es in den ärmsten Ländern der Welt auch schon. Also die eine Welt sieht so aus, es gibt 2% Weltelite und die organisieren die Brasilianisierung der anderen. Oder es gibt eine Welt à la Europa, wo die Eliten demokratisch einigermaßen eingehegt sind. Wenn Sie jetzt die, ich sag mal, technisch-intellektuelle Herausforderung sehen, in dem einen wie dem anderen Fall, dann ist ziemlich naheliegend, dass es viel einfacher ist, 98% 1 Milliarde arm zu machen, als 9 Milliarden zusätzliche reich zu machen. Alle Ressourcenprobleme sind gelöst, wenn die Menschen der OECD-Staaten kein Fleisch mehr essen, kein Auto mehr fahren und im Winter nicht heizen. Dann sind alle Probleme gelöst. Und außerdem sind alle globalen Gerechtigkeitsprobleme gelöst, weil wir sind dann genauso arm wie die anderen und gibt es auch kein Gerechtigkeitsproblem mehr. Unter Ressourcenaspekten ist der angenehmste Effekt, dass die Armen nicht reich werden müssen, denn die Armen werden höchstens so reich, wie wir sind und wenn wir es nicht mehr sind, brauchen die es auch nicht zu werden. Das heißt, man spart noch viel mehr daran, dass die nicht reich werden müssen, als daran, dass wir arm. Ich glaube, jedem ist klar, dass das die einfachste Lösung ist. Und darum hat die auch 50% Wahrscheinlichkeit. Vor allen Dingen, weil es für die 2% höchst attraktiv ist, wenn die anderen arm werden. Man muss verstehen, dass der eigentliche Charme des Reichtums immer die Armut der anderen ist. Das heißt, ein globales Programm der Verarmung hat eine hohe Attraktivität, während ein intelligentes Weltprogramm der Balance unendlich schwer zu realisieren ist und vor allen Dingen weltweite Kooperation braucht. A la Europa. Aber das heißt dann von uns, wir müssen mit den Chinesen und Indern kooperieren. Und das heißt, wir kommen in eine Lage, wo wir eine kleine Minderheit sind, in Kooperation mit einer großen Mehrheit, wovor viele hier Angst haben. Das heißt, für die Zukunft unserer Städte, das wahrscheinlich das Buch von Davis, das ich Ihnen sehr empfehle, und das Buch heißt World of Slums, dass das eine sehr ernste Vision ist, wo wir mit unseren Städten enden werden. Denn man muss verstehen, im Jahr 2050 werden 2/3 der Menschen in Städten leben. Das heißt, wie der Globus aussieht, ist im Wesentlichen, wie die Städte aussehen. Und wenn der Globus in die Brasilianisierung geht, gehen wir in brasilianisierte Städte. Und brasilianisierte Städte sind Städte vom Slum-Typ. Das ist die wahrscheinlichste Entwicklung, damit man sich nicht irgendwo Illusionen macht. Man kann daraus aber eine große Motivation entwickeln, dass man das Richtige tut. Und das Richtige tun ist natürlich dafür zu sorgen, dass der Globus ungefähr so wird, so schön wie bei uns. Aber man muss überlegen, was das heißt. Man muss sich überlegen, was das heißt, wenn man Verhältnisse wie in Berlin oder wie in München in die Städte Afrikas tragen will mit 15, 20 Millionen Menschen. Vielleicht unter Bedingungen von Wassermangel und Energiemangel. Was heißt das praktisch? Was können dann die Städte tun? Was ist dann grüne Stadtpolitik? Und ich ende da mit ein paar Schlagworten, weil Sie ja selber in dem Thema drin sind. Wichtig ist das Thema Bildung. Also Bildung hier, aber immer Bildung weltweit. Jede Stadt hier sollte mindestens eine deutlich größere Partnerstadt im Süden haben und sollte ernsthaft helfen. Und warum? Weil jeder Euro, der in Afrika eingesetzt wird, etwa die zehnfache Wirkung hat von einem Euro, den wir hier einsetzen. Das heißt, wir können mit relativ wenig Geld sehr viel bewegen. Und weil die globalen Probleme gelöst werden müssen, müssen wir bei aller Konzentration auf uns selber immer auch ein bisschen für die anderen einsetzen. Aber es geht ja im Leben nicht nur um Geld. Oft ist der intellektuelle Input noch viel wichtiger als das Geld. Man nennt das Coaching oder Mentoring. Jeder von uns muss sich um irgendeinen kümmern. Jede Kapazität hier, intellektueller Art, muss sich um irgendeinen kümmern, unbezahlt. Wir können unglaublich viel tun, wenn wir nur mal einmal die Woche telefonieren. Wir können unglaublich viel tun, wenn wir uns nur die Probleme der anderen anhören, weil oft können wir mit unseren Verbindungen in einer Minute ein Problem lösen, das die anderen inhärent nicht lösen können und das von Beratern nur gelöst würde für Tausende von Euros, die keiner hat. Also nicht monetäre Beiträge spielen eine zentrale Rolle. Wir müssen bei uns unbedingt einen massiv hinhaltenden Widerstand leisten gegen diese dauernden Kürzungsprogramme. Also wir müssen uns wirklich organisieren gegen Kürzung und wir müssen sozusagen die Kraft des Ärgers umlenken in globale Besteuerungsprozesse. Wir müssen uns gegen die Zumutungen wehren, die darin bestehen, dass irgendeiner behauptet, wenn man eine Finanztransaktionssteuer einführen würde, würde die kollektive Intelligenz des Weltfinanzsystems bedroht. Also ich bitte Sie erstens immer zu fragen, ob jemand schon mal diese Intelligenz gesehen hat. Und dann bitte ich immer zu fragen, ob die Leute glauben, dass unsere Realökonomie nicht intelligent ist. Die zahlt 19% Mehrwertsteuer. Die Finanztransaktionssteuer ist 0,01%. Ich frage mich immer, wie dumm muss einer sein, dass ihn schon 0,01% aus der Reihe bringen. Das heißt, für ein normales Konto, das im Monat 10.000 Euro bewegt, und das ist viel in Deutschland, würden wir darauf Mehrwertsteuer zahlen, wären es 1.900 Euro. Die Devisentransaktionssteuer ist 1 Euro. Jetzt versuchen Sie mir zu erklären, wo da ein Problem sein soll. Wir dürfen diese Argumente nicht akzeptieren und wir müssen bei uns Widerstand leisten, dringend Widerstand leisten, damit das Geld da ist für die Dinge, die wirklich von Bedeutung sind. Und wir müssen zur Not den harten Crashkurs fahren, dass wir nämlich an Dingen sparen, die für die Wirtschaft wichtig sind. Dann wird die Wirtschaft nämlich kommen und schon dafür sorgen, dass es das Geld gibt. Was wir aber nicht dürfen, ist immer das Argument akzeptieren, für die Wirtschaft müssen wir das und das tun, dann bleibt von Rest nichts übrig. Wir müssen sozusagen spieltheoretisch eine Art Zwang aufbauen, dass die andere Seite handelt. Und im Moment ist ja was Interessantes passiert, dass nämlich der Wirtschaftsrat der CDU, womit niemand gerechnet hat, insbesondere nicht unsere FDP-Freunde mit Schaum vorm Mund, dass plötzlich der Wirtschaftsrat erklärt, ja, zur Not brauchen wir Steuererhöhungen, weil es nämlich für die Wirtschaft ein Desaster wäre, wenn unser Staat nicht mehr handlungsfähig ist. Und genau diesen Punkt muss man unbedingt mit in Betracht ziehen. Und wenn wir jetzt auf das Klima kommen, auf CO2, unsere Empfehlung an Hessen. Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass man energetische Sanierung wegen CO2 betreibt. Das macht ökonomisch keinen Sinn und ist viel zu teuer. Energetische Sanierung betreibt man, um die Kostenseite bei der Energie zu verändern. Die Kostenseite bei der Energie hat einen Faktor 15 im Verhältnis zur Klimaseite. Jedes Mal, wo man aus Finanzgründen energetischer Art saniert, löst man huckepack ein Klimaproblem. Aber man kann es nur tun, wenn es sich rechnet, ökonomisch, aufgrund der eingesparten Energiekosten, weil wir eben kein Geld haben. Aber wir können nicht unser Geld rauspusten an einer Stelle, wo wir keinen Hebel haben. Also energetische Sanierung muss sich rechnen energetisch. Sie schleppt das Klimaproblem dann huckepack mit. Ansonsten ist das Klimaproblem vor allen Dingen durch globale Zusammenarbeit zu lösen. Und das Wichtigste sind Mechanismen der Klimaneutralität. Also man sollte mal überlegen, ob nicht zum Beispiel eine Stadt alle ihre Reisen klimaneutral stellt. Das macht mittlerweile jedes DAX-Unternehmen. Die Deutsche Bahn bietet das an, die Lufthansa bietet das an. Man sollte mal überlegen, ob man nicht jeden Kongress klimaneutral stellt. Ich weiß nicht, ob dieser Kongress hier klimaneutral ist. Ist er ja wunderbar, da fühle ich mich hier schon ganz zu Hause. Wichtig ist, jedes DAX-Unternehmen in Deutschland lässt praktisch seine Mitarbeiter nur noch klimaneutral reisen und bezahlt damit Aufforstungsprogramme. Und der Globus braucht gigantische Aufforstungsprogramme, wenn wir eine vernünftige Zukunft haben wollen. Also holzschnittartig Dinge vor Ort tun. Wir sagen immer etwas weniger Sticks. Das heißt nicht kein Stick, aber auf jeden Fall immer öfter mal immer etwas weniger Sticks. Immer mal öfter etwas mehr zu Fuß gehen. Immer öfter mal im Hotel ein Handtuch mehrfach benutzen. Immer öfter mal einen Baum pflanzen. Immer öfter mal die Klimaneutralität bezahlen. Es gibt ein schönes afrikanisches Sprichwort: Wenn viele kleine Leute viele Dinge tun, verändert es die Welt. Wir müssen im Rollout, in der Breite, viele kleine Dinge tun und da haben Städte eine Riesenbedeutung. Wir müssen es immer kombinieren mit der richtigen Global Governance. Ich wünsche Ihnen viel Kampfkraft bei der immer stärkeren Rolle der Grünen auf der Ebene der Kommunen. Alles Gute.